Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Evolution. Und wie ich deiner summenden Stimme höre, Sebastian, bist du schon hier mit in der Leitung?
So sieht's aus, Thomas. Ich freue mich, dass wir zusammen sprechen können.
Schön, dich hier zu hören. Herzlichen Dank, dass du hier mit dabei bist. Ich muss dich ja eigentlich nicht vorstellen, aber ich sage es trotzdem für diejenigen, die dich vielleicht nicht kennen. Sebastian Kronbach ist ein alter Freund, wenn ich das so sagen darf. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Du lebst und arbeitest als evolutionärer Guru in der Anahata Akademie, die du selber gegründet hast. Das ist gleich bei Bonn. Und wir haben uns zu diesem Thema getroffen, weil wir dachten, das Thema Guru und Postguru-Spiritualität im 21. Jahrhundert ist allgemein ein spannendes Thema. Es ist auch ein besonders ein spannendes Thema um die ganze Thematik Endokoren herum. Darauf werden wir sicher in diesem Gespräch auch noch zu sprechen kommen. Ich war ja lange Schüler von Endokoren und du, Sebastian, bist momentan auch sehr aktiv unterstützend für Endos Rückkehr als Lehrer und Guru. Darf ich als Eingangsfrage an dich einfach stellen, und das ist vielleicht etwas, was wir beide hier in dem Gespräch erfahren lernen sollten: Was ist eigentlich Guru?
Es ist ja nicht so, dass ich mit der Frage nicht wirklich gerechnet hätte, Thomas. Und dennoch versuche ich sie jetzt mal aus diesem Augenblick zu beantworten und weniger das, was man so darüber nachdenken kann. Yeah. Also, ein Guru ist ja schon eine geheimnisvolle und rätselhafte Intuition, denn sie sollte idealerweise in einer Welt, wo es Verwirrungen gibt und wo es alle möglichen Irrläufer gibt und in den Irrgarten des Egos Verstrickungen gibt, eine Institution sein, ein Mensch sein, eine Stelle sein, in der man für den Moment, wo man mit dem Guru in einer Art Nichtgetrenntheit ist, frei von diesen Verwirrungen ist und frei von diesen Fehlsichtigkeiten, wo etwas der Guru einem gibt, was einem vielleicht drei Dinge auf einmal gibt. Und vielleicht kann man sie auch gar nicht auseinanderhalten. Einmal die Freiheit von Angst. Das andere ist eine Positivität dem ganzen Leben gegenüber. Und damit meine ich nicht Positivität als Opposition zu negativen Dingen, sondern eine überwältigende, kraftvolle Positivität. Und das Dritte ist, das allerdings würde ich schon sagen, ist ein Signet des postmodernen evolutionären Gurus. Es sollte die Sinnhaftigkeit dieses Lebens auf eine zweifelsfreie Weise vermittelt werden. Ja, der Guru ist jemand, der einen in einen Zustand bringt, wo man keinen Zweifel am Sinn dieses Lebens hat. Das sollte der Guru als eine Kernkompetenz haben, so, ja. Natürlich können wir darüber jetzt Bibliotheken füllen, aber vielleicht starten wir mal mit diesem Intro, oder?
Ja, absolut. Ich würde ja auch von meiner Seite her Guru einfach ganz traditionell aus dem Sanskrit versuchen zu verstehen. Und da hat es ja eine ganz simple eigene Begrifflichkeit. Guru ist Vertreiber der Dunkelheit.
Genau.
Und ich glaube, das ist die simpelste Definition dessen, was unter Guru zumindest im traditionellen Sinne verstanden wird. Ich meine, heutzutage hat das alle möglichen Begriffskapriolen bekommen. Es gibt auch den Börsenguru und Ähnliches. Davon sprechen wir nicht. Ich würde gern vom ursprünglichen Begriff des Guru sprechen. Und in dem Sinn glaube ich, und ich denke, das ist auch etwas, wo wir uns finden können, ist Guru was Ewiges. etwas, das ein zeitloses, immer relevantes Prinzip echter, authentischer Spiritualität ist. Und interessanterweise gibt es ja auch den Terminus des Guru-Prinzips. Also Guru muss ja nicht unbedingt ein einzelner Mensch sein. Aber ich glaube, dass es auch immer Menschen geben wird und auch immer Menschen gegeben hat, die einfach durch die Art ihres Hierseins die Dunkelheit vertreiben. Und ich glaube, dass jede wirkliche Spiritualität tiefsten Respekt vor dieser in sich auch unpersönlichen spirituellen Kraft, auch wenn sie sich in einem Menschen oder in mehreren Menschen darstellt, haben muss, wenn man die Tiefe echter, authentischer Spiritualität an sich ranlassen möchte. Und ich denke, das ist auch etwas, wo wir uns finden werden, dass dieses Guru-Prinzip und Guru in dem Sinn was Zeitloses und auch was extrem Wichtiges ist.
Definitiv, Thomas. Deswegen, vielleicht kannst du mir da gleich ein bisschen weiterhelfen, weil ich sehe, verstehe ich die Überschrift der Post-Guru-Zeit nicht, ja, weil das hört sich so an, als gäbe es eine Zeit des Gurus und dann ist die Zeit des Gurus vorbei. Und wenn ich es richtig verstehe, wir sind ja beide in diesem integralen Kontext zu Hause, gibt es drei Formen, wie der Mensch erwachen kann, wie der Mensch aufwachsen kann und wie der Mensch mit seinen Schatten umgehen kann. Und die eine Seite, Möglichkeit zu erwachen und zu wachsen ist, indem man es einfach alleine tut, ja, indem man sein Leben lebt, wie man es lebt. Und die Biografie ist sozusagen der Einweihungsweg. Ja. Und die zweite Möglichkeit ist, mit anderen Menschen, mit einer Gruppe von Freunden, Partnern zusammenzusitzen und auf gleicher Augenhöhe im Dialog und Gespräch in dem Wir-Kontext diese Schritte des Erwachens und Erwachsenwerdens zu machen. Und die dritte Möglichkeit ist, in einer Wachstumshierarchie, in einer Schüler-Lehrer-Beziehung, in einer Guru-Schüler-Beziehung zu leben. Aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, sind das drei Qualitäten, die alle drei zeitlos sind. Die gab es immer schon und wahrscheinlich wird es sie auch immer geben. Und ich glaube allerdings, dass es bestimmte Typen gibt, bestimmte Menschen gibt, die mehr den Zugang haben, alleine was zu machen, mehr den Zugang haben, in Gruppen was zu machen oder mehr Zugang haben, das durch eine geliebte und verehrte Persönlichkeit zu lernen, weil dieser Menschentyp lernt am besten und erwacht am besten in der Liebe zu einem Menschen. Und diese, wie ich finde, menschlichste Form des Wachstums und Erwachens ist einfach eine von drei Perspektiven, die zu bestimmten Typen passt, zu bestimmten Typen nicht passt. Und deswegen verstehe ich nicht ganz, warum die Zeit dieser Art und Weise zu lernen vorbei sein soll.
Schön, dass du es ansprichst, weil dann sind wir auch gleich mitten im Thema. Und ich muss dir auch zugestehen, dass die Überschrift Guru und Post-Guru-Spiritualität eine journalistische Vereinfachung ist. Weil eigentlich spreche ich in der Regel nicht von Post-Guru, sondern Post-Guru-zentrisch. Und das ist vielleicht eine sprachliche Spitzfindigkeit, aber für mich steckt da genau der feine Unterschied drinnen, den du auch mit angesprochen hast, weil das Guru-Prinzip und das hat auch die Anerkennung von Hierarchie, hat auch mit Anerkennung von Hierarchie zu tun, ist, glaube ich, etwas Zeitloses. Das heißt, wir sind immer, wenn wir lernen wollen, auch in Lernhierarchien. Die Frage, die sich mir stellt, und die hat teilweise natürlich auch mit meinen Erfahrungen mit Endokoren zu tun, aber sie gehen eigentlich darüber hinaus und sind auch prinzipiell Erfahrungen, wie lebt man denn heute wirklich eine moderne, postmoderne Spiritualität und was steht hier im Zentrum? Und da steht etwas im Zentrum, was für mich im Zentrum, was in unserer Arbeit, auch in unserer Arbeit in Leiden Next, eigentlich der Kern einer evolutionären Spiritualität war. Und das ist die Intersubjektivität. Das heißt, das, woran wir Jahrzehnte mit der Endokolin gearbeitet haben und der Endokolin mit uns, war, dass etwas im Zwischenmenschlichen aufwacht, was über ein individuelles Aufwachen hinausgeht. Und das, was Endokolin damals auch wirklich ins Zentrum seiner Leistungen gestellt hat, war dieses, was er eben auch nicht persönliche Erleuchtung genannt hat. Damals vielleicht ein unglücklicher Begriff, aber es hat dieses Guru-Prinzip im Zwischenmenschlichen angesprochen. Und die Arbeit, die wir in Deutschland auch jetzt als Emerge und mit Evolve machen, ist nach wie vor ausgerichtet, wie kann denn dieses spirituelle Prinzip im Zwischenmenschlichen gelebt werden und wie kann das auf eine Weise gelebt werden, die auch unseren modernen Umständen Rechnung trägt, ohne hier grün zu verflachen, ohne hier Autorität zu verleugnen, aber die ko-kreative Realität unserer Gegenwart hier mit reinzubringen. Und ich glaube, eine Schwierigkeit der Guru-Ausrichtung jetzt in dem Sinn, wie du es durch angesprochen hast, auf eine Person mit einer Pyramidenhierarchie besteht darin, dass dieses Zwischenmenschliche meines Erachtens heutzutage der eigentliche Kern einer gemeinsamen, wenn man auch so sagen möchte, erleuchteten Kultur ist. Das heißt, wie kann das zwischen uns im Kollektiv, im Intersubjektiven zu einer Vertreibung der Dunkelheit, zu diesem Guru-Prinzip kommen? Und ich glaube, dass da Autorität anders gelebt werden muss. Also es geht nicht um das Weg von Autorität, sondern wie lebt man Autorität? Ein Vergleich, den ich hier setzen möchte, ist einfach aus der Pädagogik begriffen, dass heute Frontalunterricht nicht mehr die effektivste Form von Unterricht ist. Das ist nicht etwas, was die Autorität des Lehrers hinterfragen soll, sondern dass heutzutage Pädagogik auch andere Methoden des Lernens braucht als die als den Frontalunterricht.
Ja, erstens, genau, deswegen denke ich, dass das Alleine-Lernen eine Möglichkeit ist, die Gruppe, das Gruppenlernen und das Lehrerlernen, was ich gerne nur als Differenzierung hinzufügen würde, Thomas, wenn du die Schule ja mit ins Spiel bringst, ist, dass die Schule, da geht es um Mathe und um Deutsch und wer bei der amerikanischen Wahl gewählt wird, ja, ob Hillary oder Trump, und das sind natürlich sehr, 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 sehr wichtige Fragen. Aber bei der Intersubjektivität, die es in der Spiritualität geht, da geht es um nichts anderes als um Gott.
Absolut.
Und Gott ist schon eine richtig große Sache, ja. Also es ist keine Sache, aber es ist der größte, der umfassendste, der gewaltigste Kontext, den es überhaupt gibt. Das heißt, es geht einfach um den Grund, warum wir auf der Erde sind. Es geht um den Grund, warum es überhaupt etwas gibt. Es geht um das Gewaltigste, was das menschliche Denken und das menschliche Herz eigentlich jedes Mal sprengen müsste, sobald die Aufmerksamkeit und Liebe darauf gerichtet wird. Und dieser außergewöhnliche und einzigartige Lehrinhalt, wenn man es jetzt mit der Schule vergleicht, erfordert eine ganz eigene und außergewöhnliche Art und Weise des Lehrens. Und aus diesem Grund halte ich die Guru-Schüler-Beziehung an dieser Stelle und als ein Tool, ja, für nach wie vor unübertroffen, weil einfach etwas aus dieser Perspektive, der Guru sieht etwas, was der Schüler, die Schülerin nicht sieht. Und ich bin, so wie du, wahrscheinlich unermesslich glücklich, dass wir die integrale Karte haben, weil ich als evolutionärer Guru und wahrscheinlich jeder, der integral informiert ist, wird sich glücklich schätzen, dass seine Perspektive sich auf oben links erst mal beschränkt, ja. Das heißt, ich bin ein spiritueller Guru. Es geht um oben links. Es geht um die Innenwelt. Es geht um den Weltinnenraum. Es geht um das, was in dem Schüler zunächst mal ist. Es geht nicht nur darum, dass er individuell erwacht. Natürlich kann man auch auf die kollektive Seite gehen, aber ich werde den Teufel tun und irgendjemand sagen, ist dieses oder ist dieses nicht? Oder lege dort dein Geld an oder lege nicht dort dein Geld an? Oder geh zu diesem Arzt oder geh zu jenem Arzt? Und solche Dinge, ja? Mhm. Das sind Übergrifflichkeiten. Und ich glaube, viele der Verwirrungen in der Schüler-Lehrer-Beziehung haben damit zu tun, dass wenn du erwachst zu dem Absoluten, dann denkst du automatisch, du hast in allen vier Quadranten die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber das ist nicht so. Mhm. Und das zu erkennen, sozusagen in der Demut zu bleiben für alle anderen drei Quadranten und in dem einen die Zweifellosigkeit und Absolutheit dieses Sehen von einfach das dennoch aufrechtzuerhalten, dass dort in diesem Quadranten es um alles oder nichts geht, diese Waage zu halten, dass man sich nicht einmischt in die Geldgeschäfte seiner Schüler oder in die medizinischen Maßnahmen oder sonst irgendwas und dennoch sich vorbehält, etwas über das, was du am Anfang Licht oder Dunkelheit mit absoluter Bestimmtheit sagen zu können, das macht für mich die moderne Art und Weise des Gurutums aus, ja. Mhm. Und wenn wir zurückschauen, haben die Gurus an dieser Stelle permanent ihre Fehler begangen, dass sie ihre Quadranten überschritten haben, ja, ihre Zuständigkeitsbereiche. Weiß nicht, wie du das siehst und dass deine Erfahrungen sind. Du hast ja da deine eigenen, ja. Ich denke, dass wir den modernen Guru so interpretieren können.
Stimme ich dir ganz zu. Ich möchte auch dazu setzen, dass ich überhaupt keine Schwierigkeiten habe, wenn Menschen in einer postmodernen Spiritualität, so wie es du beschreibst, diesen Guru-Weg begehen. Ich glaube, dass unsere Spiritualität den Raum und das große Herz für sehr viel plurale Zugänge haben muss. Und dass auch authentische Spiritualität durchaus dialogisch passieren kann. Das heißt, dass es hier andere Ansätze gibt, die nicht alle in einen Ansatz verschmelzen müssen, die durchaus auch sperrig miteinander in einem sperrigen Dialog stehen können und vielleicht gerade deswegen voneinander lernen können. Das heißt, ich glaube auch, dass nach wie vor das Traditionelle, damit meine ich jetzt nicht das Mythische, sondern dieses traditionelle, personal verstandene Guru-Verhältnis seine Rolle spielen wird und hoffentlich oft auch eine gute Rolle spielen wird. Dass ich persönlich diesen Weg nicht weitergehe, hat auch mit meinen persönlichen Erfahrungen mit Endo Cohen zu tun, hat auch mit meiner persönlichen Biografie zu tun und ist insofern auch zum guten Teil eine Antwort auf schlicht und einfach meine Biografie. Und insofern auch nicht verallgemeinerbar. Was für mich theoretisch noch dazu kommt, ist ein für mich wichtiges Veränderung im Verständnis von Autorität. Und gerade wenn du jetzt die integrale Landkarte mit ins Spiel bringst, hat für mich Frédéric Laloux hier eine große Rolle gespielt, obwohl Frédéric Laloux in seinem Buch Reinventing Organizations jetzt überhaupt nichts direkt Spirituelles anspricht, aber er hat eine interessante Analyse zwischen, was er sagt, First Tier, ein Second Tier, traditioneller und integraler Leadership-Autorität. Und er hat hier, und das war interessanterweise auch in einem Radiogespräch wie diesem, das für mich sehr wichtig geworden ist, gesagt, Second Tier Leadership, Second Tier Authority, ist einerseits mehr Autorität und andererseits weniger Autorität. Und er hat es dann so ausgeführt, dass weniger Autorität besteht darin, dass, so wie er das beobachtet, im Integralen, im Second Tier, Menschen mit dieser integralen Leadership-Qualität weniger Entscheidungen über ihren eigenen, ich sag mal, Schreibtisch bringen lassen. Also, ja, was du auch sagst, jetzt zum Beispiel bei Guru, all die Dinge, die jetzt der Guru selber persönlich entscheiden muss. Aber er hat das prinzipiell gesagt, dass diese Form von Leadership viel, viel weniger selber entscheidet, dass aber andererseits, und das ist dieses mehr an Leadership und mehr an Autorität, die Leadership darin besteht, für den kollektiv kreativen Raum sich verantwortlich zu fühlen, so dass in der Subjektiven, im kollektiven der evolutionäre Impuls leben kann. Und hier jetzt wirklich wahrzunehmen, was entsteht hier kreativ in diesem Raum, in dem wir gemeinsam arbeiten. Und das stimmt durchaus auch im Spirituellen, wo es wirklich um die tiefen Fragen des Lebens geht. Hier einen intersubjektiven Raum zu gestalten, wo der spirituelle Spirit selber zwischen uns lebendig werden kann. Das heißt, hierfür das Kreative, das zwischen uns entsteht, verantwortlich zu sein und teilweise auch hart verantwortlich zu sein, ist eine Form von Autorität. Es ist nicht anti-autoritär, aber es ist ein ganz anderer Umgang. Und das finde ich unheimlich spannend. Wie können wir Autorität so leben, dass das Zwischenmenschliche, das Intersubjektive zum treibenden Prinzip unserer Evolution wird? Das ist für mich evolutionäre Spiritualität. Das ist auch ein anderer Begriff, der für mich wichtig ist, ganz individuelle Spiritualität.
Nun ist ja dieser, also ich stimme dir zu, der, das, was du intersubjektive Spiritualität nennst, was du Kreativität nennst, ja, was wir Gott nennen können, ein anderes Wort dafür ist Liebe. Mhm. Und ich kann dir, wir können viel theoretisch erzählen, aber ich sag dir mal, wie ich das praktisch mache, ja. Meine Autorität besteht genau darin, was du gesagt hast. Meine Autorität besteht darin, dass ich mich auf die Liebe verlasse. Meine Autorität besteht darin, dass ich mich auf etwas verlasse, was intelligenter ist als ich. Das ist der Prozess zwischen uns. Das ist Gott. Und mein Vertrauen auf die Liebe, auf Gott, auf das, was du den intersubjektive Wirksamkeit oder Kreativität nennst, ist maßlos. Und diese Maßlosigkeit in das, was selber maßlos ist, nämlich Gott und die Liebe, sollte im Idealfall wie ansteckend wirken, ja. Mhm. Dass Schülerinnen und Schüler überrascht, motiviert, angesteckt, fasziniert sind von jemand, der vertraut auf das, du nennst das, was zwischen den Menschen ist. Und zwischen den Menschen ist aber nicht nur Gedanken, die hin und her flutschen oder Gefühle, die hin und her flutschen, sondern Gott selbst, die Liebe selbst, die Sehnsucht und den Drang hat, sich zu entwickeln, zu umarmen und diesen Prozess, den wir evolutionären Prozess nennen, voranzutreiben. So, ich hoffe, dass ich so lebe in unserem Ashram und auch und in der jeder Schüler- und Lehrerbeziehung, dass wenn wir ein Gespräch hatten, einen Satzang hatten, ein Teaching, was auch immer, dass die Schülerin oder der Schüler dann rausgeht und sagt, oh mein Gott, es gibt etwas, dem kann ich sehr, 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 sehr vertrauen. Und mein Guru repräsentiert das, aber das ist nicht mein Guru, das ist die Liebe selbst. Und er weigert sich einfach weniger als diese Liebe zu repräsentieren. Mhm. Und das macht ihn für mich hilfreich, stark und inspirierend. Aber die Autorität ist definitiv die Liebe, ist diese erstaunliche Kraft, die das Universum hervorgebracht hat und immer noch hervorbringt. Mhm. Und ich bin mir sicher, Thomas, dass wenn ich mich auf etwas anderes berufen würde als darauf, die Art und Weise, wie wir zusammenleben, so konstruiert ist, und ich hoffe, das bleibt auch noch eine Weile so, dass die Frauen und Männer das bemerken würden, ja? Mhm. Und in irgendeiner Weise sagen würden, ich habe das Gefühl, das ist etwas anderes als die Liebe selbst oder Gott selbst oder der kreative Impuls. Mhm. Ich meine, das hört sich so ein bisschen theoretisch an, aber deswegen, wir hatten ja vorher darüber gesprochen, dass im Nebenraum jetzt die Schülerinnen und Schüler, die Brüdern und Schwestern, mit denen wir hier zusammenleben, sind. Und ich hoffe einfach, dass sie nicken können und sagen, ja, das ist wahr, ja, das stimmt. So ist immer gut, auch Menschen zu haben, die das bestätigen können, ja, um nicht theoretisch in irgendeinen luftleeren Raum irgendwelche fantastischen Blasen hineinzuerzählen. So, ja? Aber das ist die Idee der Autorität.
Nee, ist toll. Finde ich schön. Ich glaube, ein Unterschied, wenn ich das, oder wolltest du noch weiter?
Vielleicht ein Aspekt, deutlich zu machen, aus was der Kontext ist, ja, der biografische Kontext in dem Fall, nicht der kosmische Kontext, sondern nur der Typ, mit dem du gerade telefonierst, hat seine Quellen, seine biografischen Quellen im christlich-jüdischen Kontext in der Anthroposophie Rudolf Steiners. Mhm. Und dort ist das Licht der Erkenntnis immer auch die Wärme der Nähe oder die Wärme der Menschlichkeit. Licht der Erkenntnis und Wärme in einem zutiefst menschlichen Sinne sind dann nie voneinander getrennt. Mhm. Und auch die Art und Weise, wie ich sozialisiert wurde, wie meine Seele aufgewachsen ist mit dem Begriff Ego, ja, ist eine ganz andere als in dem vielleicht östlichen Kontext. Ego hat hier der Lehrer selber, der Guru selber, ist in dem christlichen Kontext. Ich orientiere mich viel mehr an Menschen wie Teresa von Avila, ja. Für die steht morgens nicht auf und sagt, ich bin ohne Schuld und ich bin hier der Größte und ihr seid alle Sünder, sondern sie steht auf in dem Bewusstsein voller Schuldhaftigkeit, voller Sündhaftigkeit, voller Makelhaftigkeit. Und das Einzige, worum sie bittet, ist, dass sie weniger Schritte macht, die schuldhaft sind, als die verschuldet sind. Das Gebet, mit dem ich morgens aufstehe, Tom, ist nicht, Sebastian, ich bin so groß, lieber Gott, mach, dass ich noch größer werde, sondern das Gebet, mit dem ich morgens meinen ersten Fuß aus dem Bett setze, ist, Mutter Erde, ich bitte dich darum, dass du die 1000 Fehler, die ich heute an falschen Schritten mache, mir verzeihst und vergibst. Und die Art und Weise, wie ich versuche, meinen Schülern, dass die Lehre, die ich lehre, ist nicht, schaut auf die Egos eurer Schüler, sondern meine Lehre ist, werdet blind für die Egos eurer Schüler, werdet blind, werdet so blind, dass nur noch Vergebung und Verzeihen und Güte aus eurem Herzen spricht. Ja, werdet blind für die Fehler der anderen Menschen. Und diese Blindheit für das Ego der anderen Menschen öffnet uns für das Licht und die Wahrhaftigkeit und für Gott in den anderen Menschen. Ich sage das nicht, weil das der bessere Weg ist und weil ich das in den Kontrast und in Opposition zu irgendeinem anderen Weg stellen will. Ich sage das nur, um deutlich zu machen, wie wir miteinander agieren, ja, dass das Bild klarer ist, wie zum Beispiel der große Dämon Ego bei uns behandelt wird. Natürlich weise ich auch darauf hin, ja, das ist in Ordnung, aber das auf 10, wie soll ich sagen, auf 10 Ego-Zerschneidungen erfolgen 10 fache 10 auf eine Ego-Zerschneidung erfolgen 10 Liebesgesten, ja. Das ist eine andere Kultur, in der wir hier sind. Und ich ahme keinen Zen-Meister nach und ich ahme keinen östlichen Guru nach, sondern ich versuche das in der sozusagen westlichsten und aus dem jüdisch-christlichen Kontext kommenden Spiritualität herauszulesen. Und die geht anders mit dem Ego um als die permanente Zerschneidung und die Hinweisung auf diesen Schattenaspekt. Ja? Und das wirkt auch. Ja? Es ist eine völlig andere Herangehensweise, aber sie ist nicht weniger herausfordernd. Ja? Das Ego zu übersehen und in der Liebe zu bleiben und Vergebung zu üben, ist nicht weniger herausfordernd, als permanent auf Egos zu zeigen. Da kannst du mir sicher zustimmen.
Absolut. Ich würde gern einen Unterschied herausarbeiten und auch gern von dir hören, wie du diesen Unterschied siehst. Und vielleicht siehst du ihn ja auch gar nicht auf diese Weise. Und das hat auch mit der Personalisierung des Guru in diesem Sinn zu tun und mit der Frage nach der Frage der Co-Kreativität. Ich habe mir in Vorbereitung zu unserer Sendung hier mir auch deine Geburtstagswünsche an Andrew Cohen angehört. Du hast ja dir ins Internet gestellt. Und wo du betont hast, dass es ohne ihn evolutionäre Erleuchtung nicht gäbe und wir ohne ihn orientierungslos wären in die Frage auf diese Zeit. Jetzt weiß ich einfach, oder glaub zu wissen, aus der gemeinsamen Zeit mit Andrew Cohen, dass selbst dieser Findungsprozess der evolutionären Erleuchtung eigentlich ein ko-kreativer Prozess war. Andrew hatte damit nicht angefangen. Es ist erst sehr, sehr spät, dass Andrew auf diesen Begriff evolutionäre Erleuchtung gekommen ist, sondern das war eigentlich ein Prozess. Ich war nicht dabei, aber Freunde von mir waren dabei. In der damaligen Redaktion von Enlightened Nexo, das war damals noch What is Enlightenment, in der Auseinandersetzung mit großen Meistern wie Sri Aurobindo oder auch Jean Gebser, sich im Gespräch und in der Auseinandersetzung und im gemeinsamen Ringen durchaus auch mit der Autorität Endos, also der hat schon hier eine wichtige Rolle gespielt in diesem kreativen Prozess, aber dieser Findungsprozess dieses neuen Verständnisses von Erleuchtung, der nicht so absolut neu ist. Also ist ja nicht so, dass es den vor Endo nicht gegeben hätte. Aurobindo, wenn du ihn nachliest, hat das in seiner eigenen Begrifflichkeit drinnen. Jean Gebser und andere haben das auch drinnen. Aber Endo hat es hier wirklich gut auf den Punkt gebracht. Das war eben auch ein ko-kreativer Prozess, der von dem ich mir auch gewünscht hätte, dass Andrew ihn gewürdigt hätte. Also das ist nicht sozusagen, es ist diese One-Man-Show, ist so ein Mensch channelt das vom Himmel herunter, sondern das ist ein durchaus nicht flachgrün, also da gibt es Unterschiede an den Beiträgen, aber ein gemeinsamer Prozess, aus dem diese Einsichten entstanden sind. Und diese Betonung der Gemeinsamkeit und der gemeinsamen evolutionären Entwicklung, auch von solchen Konzepten, spricht auch für ein intersubjektives, ko-kreatives Verständnis von Spiritualität und Guru-Prinzip.
Ja, aus meiner Sicht müssten wir versuchen, zwei Sachen auseinanderzuhalten, Thomas. Einmal die Wahrheit, die du angesprochen hast, dass immer in der Geschichte der Menschheit selbst Erfindungen, die heute auf technischer Ebene einem Menschen zugewiesen werden, da weiß man mittlerweile, dass zur selben Zeitraum an 8 verschiedenen anderen Orten der Welt dieselben Menschen die Idee hatten. Warum zum Teufel kommt einer mit der Idee durch und gilt als der Erfinder, weil er schneller beim Patentamt war, weil er was auch immer, ja? An dieser Stelle, das ist meine ganz, ganz persönliche Perspektive, spielt etwas eine Rolle, was ich einmal frech die Seele nennen möchte. Mhm. Und meine Perspektive ist, dass es bestimmte Menschen gibt, die einen Impuls, der ein ko-kreativer Impuls ist, dass es ihr Dharma ist, dass es ihre Pflicht ist, ihr Schicksal ist, ihre Mission ist, die Mission dieser Seele, etwas aufzugreifen und in einer Art und Weise in die Welt zu bringen, dass es für Generationen oder für die restliche Zeit der Menschheit einfach aus dieser Welt nicht mehr herauszubringen ist. Mhm. Dass ihre Art und Weise, es in die Welt zu bringen, auf pionierhafte, heroische, schmerzhafte Weise für sich und für andere nicht auf ihrer eigenen einzigartigen Genialität beruht, sondern sie sozusagen die eine Stimme sind für diesen Prozess, für diesen ko-kreativen Prozess. Da stimme ich dir zu. Und gleichzeitig gibt es einfach das Phänomen dieser erstaunlichen Persönlichkeiten. Mhm. Und ich schaue so auf Andrew. Für mich stimmt wirklich, dass wir über das Rätsel dieses evolutionären Impulses und über die evolutionäre Erleuchtung die nächsten 300, 500, 800 Jahre, 1000 Jahre diskutieren werden. Und für dich, Thomas, und für deine Freundinnen und Freunde, Brüder und Schwestern aus der Community und Sangha um Andrew herum, kommt für mich die Aufgabe zu, aus der Vergangenheit zunächst einmal, ihr wart diese erste Generation, die in dieser Art und Weise, in dieser unglaublich mutigen Art und Weise diesen Impuls nach vorne gebracht haben, mit seinen und mit euren, mit allen diesen Fehlern und Großartigkeiten, die dazugehören. Und euch wird dieser Platz, dieser First Generation Evolution in Enlightenment Sangha, einfach in den Geschichtsbüchern stehen. Das ist einfach so. Und ich bin mir sicher, wenn man von einer höheren Perspektive drauf schaut, dann wird sich das von oben, wird sich das aussehen wie so ein Mandala, ja, was sich einfach so geformt hat. Mhm. Und das ist eure Rolle, die ihr gespielt habt. Ich kann nichts über eure zukünftige Rolle sagen und auch nicht sehr viel über Andrews zukünftige Rolle, aber ich erhoffe mir von ihm einen Impuls wie jemand, der dessen Seele diesen Impuls so sehr verkörpert, dass unsere Sangha, ich, andere, die diesen Impuls in der Welt gerne auf noch intelligentere, tiefere, höhere Weise teilen möchten, weiter von ihm lernen und partizipieren können, inklusive allen Fehlern, die er und die ihr und die ich auch mit euch zusammen gemacht habe, ja. Das gehört sozusagen dazu. Und das ist das seltsame Dharma, das erstaunliche Schicksal von ihm, von euch und von uns drei, wenn du so jetzt willst, weil diese drei sind jetzt im Raum, ja. Du, er und ich, ja. Nee, ich weiß nicht, ob diese Perspektive irgendetwas ist, auf die du auch so ähnlich schauen kannst, aber für
doch,
mich.
Doch, doch, das kann ich, ja. 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 Weil erstens glaube ich, dass die Arbeit, die wir mit Endo und die auch er mit uns vor allem gemacht hat, wichtig und entscheidend war und dass die kulturelle Bedeutung hat. Ich glaube, dass wir auch sehr große Fehler gemacht haben. Und da ist einfach auch wichtig zu sehen, dass auch Fehler korrekt gemacht werden. Auch es ist, gibt zwar auch hier zu sagen, eine Hierarchie. Also auch da kann man jetzt nicht die grüne Gleichmacherei sagen und sagen, alle haben die Fehler gleich gemacht und in einer sehr autoritären Kontext, im Guten oder im Schlechten, wie in einem Gur-Kontext, wie Enduin gelebt hat, ist natürlich auch die Verantwortung hier ungleich verteilt. Aber es ist ein ko-kreativer Prozess. Insofern müssen sich alle Beteiligten einfach schauen, was haben wir hier gemeinsam auch an Fehlern gemacht. Was für mich hier noch dazu kommt, ist, dass dieses Verständnis von evolutionärer Erleuchtung war wirklich der Durchbruch zum Intersubjektiven. Das ist etwas, was interessanterweise Endo in den letzten Jahren nicht mehr so sehr in den Vordergrund gestellt hat und auch jetzt wie in seinem Rückzurückkommen nicht mehr so sehr in den Vordergrund stellt, was aber damals ganz ganz klarerweise sozusagen das Zentrum des Zentrums war. Und wo ich wirklich glaube, dort haben wir unsere wirklichen Durchbrüche gemeinsam mit Endo gemacht. Ein Problem des Guru-Prinzips, und da müssen wir jetzt ein bisschen sozusagen den Blick weiter aufmachen, ist auch unsere gegenwärtige Zeit. Und interessanterweise ist das etwas, worauf auch Endo in seiner Arbeit selber sehr Aufmerksamkeit gelegt hat, nämlich, dass es eine wirklich eine Zeitkrankheit gibt, die uns vielleicht mehr dominiert als alle anderen Zeiten. Das ist der Narzissmus. Und das ist etwas, was Endo selber auch immer wieder angesprochen hat. Und ich glaube, dass hier wir genau hinsehen müssen, dass natürlich die Guru-Position für den Narzissmus extrem anfällig ist. Weil du in kaum einer anderen menschlichen Situation eine solche Möglichkeit hast, deinen eigenen Narzissmus nicht wahrzunehmen als in der Position eines Guru. Und dass das meines Erachtens mit ein Grund ist, warum so viele postmoderne spirituelle Lehrer, McGuffey, Genpo Roshi, in große Schwierigkeiten gekommen sind. Das heißt, dass wir hier wirklich auch sehr aufpassen müssen, dass eine so riskante Position wie des Gurus, und es hat überhaupt nichts gegen die Position zu tun, sondern einfach nur das Risiko mit ansprechend, dass hier der Narzissmus eine Riesengefahr ist. Und ich glaube, dass viel dessen, was Endo hier auch an Fehlern gemacht hat und auch was wir an Fehlern hier mitgemacht haben, mit diesem Narzissmus zu tun haben. Und ich bin ja sehr angegriffen worden von vielen Seiten, weil ich ja einer jener war, die Endo eigentlich bis vor kurzem einfach gesagt haben, der Mann braucht eine Chance. Der muss einfach auch die Zeit bekommen, sich seine eigenen Schattenseiten anzusehen und von autoritätsgläubig bis typisch deutsch und typisch Nazi sind da sehr heftige Sachen an mich herangekommen. Wenn Endo wirklich das in sich ansehen würde, in einer Art und Weise, die ich überzeugend fände, wäre ich zutiefst beeindruckt. Und es ist ja jedem der, wirklich anheimgestellt, das so zu sehen, wie er es sieht, aber ich sehe es nicht. Das ist meine Schwierigkeit, dass Endo zu diesem Zeitpunkt denkt, dass es Zeit ist, zurückzukommen, wieder Lehrer und Guru zu sein, weil ich habe mit ihm viele Gespräche darüber geführt und ich habe ihm einfach immer wieder gesagt, ich denke, es ist noch nicht die Zeit dafür. Deswegen bedauere ich sehr, dass er diesen Schritt jetzt schon gemacht hat. Aber es ist auch okay, wenn andere Menschen ihre anderen Schlüsse ziehen. Aber nur einfach zu sehen, worum es mir hier geht, weil es auch in den letzten Jahren für mich wirklich auch ein tiefes Ringen war, mit Endo und für Endo hier wirklich auch Dinge heilen zu können. Aber Dinge haben sich auch anders entwickelt, als ich erhofft habe.
Ist da irgendeine Frage dran oder wolltest du das einfach sagen oder das soll ich meine Perspektive dazu stellen?
Ja, sag doch einfach deine Perspektive dazu, ja, weil okay. Das ist etwas, wo wir auch einfach sehr unterschiedliche Sichtweisen haben.
Das stimmt, Thomas. Also ich freue mich riesig, dass Andrew tatsächlich nach diesen 3, 3,5 Jahren in irgendeiner Weise den Schritt nach vorne, macht irgendeinen nächsten Schritt nach vorne. Und wenn ich jetzt sage, irgendeinen nächsten Schritt nach vorne, dann, ich denke, ich verrate nicht irgendwelche Geheimnisse, dann kann ich schon sagen, dass dieser Schritt nach vorne nicht etwas ist, wo ein riesiger Masterplan dahinter steckt. Jedenfalls ist das meine Sicht der Dinge, ja. Mein Herz glaubt daran, dass es keinen Masterplan mehr gibt. Aus meiner Sicht ist das einfach ein nach vorne gehen, wie ich das erlebt habe. Er war ja hier bei uns im Ashram. Wir haben einige Zeit miteinander verbracht. Und ist ein Schritt, so wie Rudolf Steiner das einmal beschrieb. Er sagte, in der heutigen Zeit ist es nicht so, dass wir auf Hilfe der Engel hoffen können. Ja, die geistige Welt schweigt, sondern was wir machen, ist ein Schritt nach vorne in das Nichts, in die Leere. Wir haben keine Ahnung. Und irgendetwas wird tragen. Und erst dann, wenn wir den Schritt nach vorne gemacht haben, bildlich gesprochen, und denken, jetzt fallen wir, dann kommt die rettende Hand des Erzengels, in dem Fall des Erzengels Michaels, und trägt uns ein Stück weiter. Und ich habe diese Begegnungen mit Andrew so erlebt, ja, dass, wenn er hier war, dass er mal gesagt hat, ich habe keine Ahnung, was passiert. Und irgendwie ist daraus etwas Nächstes entstanden und erstaunliche Dinge passten plötzlich zueinander. Und so habe ich das erlebt, sodass eigentlich weniger eine Rückkehr als Guru für mich erlebbar war, sondern ein Schritt nach vorne aus dem Ruf des Herzens heraus. Und was daraus wird, Thomas, aus meiner Sicht ist das nach wie vor offen, ja, nach wie vor ein offener Prozess, bei dem viele Dinge eine Rolle spielen. Auch du, auch ich, auch andere Menschen, auch Reaktionen und so weiter. Und so erlebe ich das und bin sehr, sehr dankbar dafür. Und weißt du, du sprichst vom Risiko, und das ist krass verteilt, weil natürlich ist es so, dass wenn sich Menschen mit einem Guru verbinden, wie du das gemacht hast über so lange Zeit, wie deine Freundinnen und Freunde das gemacht haben so lange Zeit, dass da ein großes Risiko mit verbunden ist. Und du hast mir erzählt und du hast mir einfach deutlich gemacht, dass das Risiko deswegen auf sich zu nehmen ist, weil es um eine enorm große Sache geht. Darum, dass wir möglicherweise das einzige Wesen im Kosmos sind, was zu Bewusstsein von Bewusstsein in der Lage ist, was in der Lage ist, sich bewusst zu werden über den eigenen, den kosmischen Prozess, der durch und als Mensch sich auch vollzieht, ja. Und das ist ja der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und meine Erfahrung ist, und als dieser evolutionäre Guru, der das am eigenen Leib auch erfährt, ist, dass das Risiko, von dem du gesprochen hast, nicht nur bei einem Teil der Gruppe liegt, ja, sondern der Guru selber trägt auch ein enormes Risiko. Vielleicht trägt er das allergrößte Risiko, weil wenn die ganze Sache zusammenbricht, ja, wenn alles am Boden liegt, dann haben die Schüler immer noch die Möglichkeit, einfach weiterzumachen, ja. Sie müssen sich vielleicht so, sag mal, um ihre Verwundungen kümmern, um ihre Enttäuschungen kümmern, Desillusionierungen kümmern. Aber sie können letztlich weitermachen. Und es ist egal, was der Guru macht. Der Guru kann nicht einfach weitermachen. Der Guru, über den kann alles gesagt werden, ja. Über den darf man sagen, ja, er hat ein Problem mit Narzissmus. Aber wenn der Guru jetzt in die Öffentlichkeit tritt, ja, wenn Andrew jetzt eine Radiosendung macht und sagt, ja, das Problem mit Thomas und seinem Narzissmus, das geht gar nicht. Das würde man ihm nie verzeihen. Das dürfte er einfach nicht tun. Und das ist schon krass. Wir haben das einfach so besprochen, einfach so zu sehen, wie in welcher riskanten Rolle der Guru selber ist. Ich bin nicht derjenige, der sagt, auch der Arme, ja, weil er weiß, dass er in der Küche steht und dass darin heiß ist und dass man sich verbrennen kann. Mir ist einfach nur wichtig, dass in der heutigen Zeit, wo Menschen zu Gurus kommen und immer sagen, ich prüfe den erstmal, ja, Früher war das so, dass der Schüler zum Guru kam und der Guru hat ihn geprüft. Und das ist so krass, weil man spricht immer nur noch von dem Risiko von dem Schüler und der Guru muss geprüft werden und so weiter. Hey Mann, wir sind wirklich alle gemeinsam auf einer sehr, sehr, sehr riskanten Reise. Und absolut. Das meine ich mit dieser hohen Perspektive, dass meine Hoffnung einfach ist, dass diese Reise zutiefst sinnvoll ist und dass ihr als diese erste Generation mit ihm zusammen einen großen Schritt gemacht habt. Und diese Katastrophe kann es nicht ein zweites Mal geben, aus meiner Sicht. Das ist nicht möglich, weil er ist, ja, lass mich das abschließend kurz sagen, er ist sozusagen, es ist eine ziemlich schwierige und verpackte Situation, weil jedes Mal, wenn er etwas sieht, ja, stell dir vor, er würde ein Teaching geben, ja, und er würde Narzissmus sehen und er würde auf den Narzissmus hinweisen, dass alle Finger würden auf ihn zurückweisen, ja. Das ist eine ziemlich verzwickte Situation und er wird, und davon bin ich überzeugt, eine neue Autorität finden, die vielleicht etwas damit zu tun hat, über was wir vorher gesprochen haben, was ich die Liebe genannt habe. Und er wird sich sozusagen für Geist selbst, für Evolution selbst auch neu erfinden müssen. Ja, das gehört zu dem Prozess dazu. Nicht, dass er das jetzt einfach so abgibt. Es ist ein Prozess, es ist eine Entwicklung. Und ich bete zu Gott, dass selbst dieses Gespräch, Thomas, was wir beide gerade führen, ein Teil davon sein kann.
Ich kann das sagen, ich wünschte, ich könnte dir zustimmen. Weil du weißt es ja auch wahrscheinlich, dass ich wirklich auch bereit war, einen hohen Preis zu zahlen, um diese Perspektive, die du hier aufmachst, einfach offen zu halten. Und ich wünschte, ich könnte es noch. Und meine Schlüsse haben einfach sehr viel mit vielen Gesprächen mit Endo zu tun und auch mit anderen, die mit Endo sprechen. Und das ist der Grund, warum ich das Gefühl habe, dass der Zeitpunkt nicht gut ist, weil ich nicht wahrnehme, dass wirklich der Kern hier berührt ist und der hier angesehen werden muss. Und das kann ein falscher Eindruck sein, aber ich sage dir einfach nur, wie ich es wahrnehme und warum ich aus dem gleichen Risiko heraus und auch aus dem gleichen Verantwortungsbewusstsein für diese Arbeit, die wir gemeinsam machen, momentan die Dinge so sehe, wie ich sie sehe. Es kommt noch eine andere Dimension dazu, wenn ich die mit reinbringen darf, die für mich auch die Frage ist, was ist denn unsere gesellschaftliche Aufgabe? Weil ich sehe, wenn wir jetzt den Blick aufmachen auf die Gesellschaft, auf die ganzen Verwerfungen und Krisensymptome unserer Zeit, ein riesen Bedürfnis nach etwas, was ich nach einer postsäkularen Spiritualität sehe, die hier auch eine Versöhnung zwischen dem antispirituellen Postmodernismus, wo im Prinzip Ironie und Sarkasmus König sind, und traditionellen Formen von spiritueller Sehnsucht, die momentan in den perversesten Fundamentalismen ihren Ausdruck finden, eine explosive Weltsituation zustande bringen, wo es eine Antwort nach vorne braucht. Und eine Antwort nach vorne ist eine progressive postsäkulare Spiritualität. Und ich glaube, dass diese postsäkulare Spiritualität auch die ganzen Errungenschaften des säkularen Zeitalters, nämlich dieses, dass wir gemeinsam an diesem Prozess beteiligt sind. Das ist jetzt nicht unbedingt, dass das alles eine demokratische Gleichmacherei ist, aber dass wir hier Formen der Spiritualität finden, wo Autorität in diesen gemeinsamen ko-kreativen Prozess so eingebracht werden kann, dass moderne Menschen ihn aufgreifen können. Wie können wir das gemeinsam machen? Das ist, glaube ich, eine Aufgabenstellung, die uns alle betrifft. Und ich bin durchaus okay damit, wenn wir verschiedene Antworten, verschiedene Angebote hier entwickeln, weil ich glaube, was es braucht, sind Angebote einer progressiven Spiritualität, um auch hier aus der Krise der Moderne, aus der Krise der Postmoderne und aus dieser dramatischen Weltkrise, in der wir gerade sind, tiefe, spirituelle, menschliche, aber auch den europäischen Werten der Aufklärung verpflichtete Wege zu finden. Auch dieses Gespräch, das wir jetzt gerade haben, sehe ich sozusagen als ein Ringen darum, wie können wir gemeinsame Antworten finden, die durchaus auch unterschiedlich sein dürfen.
Ich kann mich nicht so komplex ausdrücken wie du, Thomas. Das ist nicht meine Gabe. Aber ohne allzu unbescheiden wirken zu wollen, ja. Ich glaube, dass wir das hier leben, was du als Imperativ formulierst. Ja, nicht perfekt, aber in der perfektestmöglichen Weise. Das ist unsere Haltung und in der Art und Weise sind wir hier zusammen. Und der Besuch und die Inspiration durch Andrew tut dieser ganzen Sache gut. Und das ist einfach das, was ich dazu sagen kann. Und ich glaube nach wie vor daran, dass es neben dem ko-kreativen und intersubjektiven Raum einfach dieses erstaunliche und nicht erklärbare Phänomen gibt, dass manche Menschen diese Art von Seele haben, die etwas ausstrahlt, was so enorm hilfreich ist. Und meine Schülerinnen und Schüler, die Sangha, mit der wir zusammenleben, ja, das ist, wir haben eine Art und Weise, wo ich glaube, dass das ist nicht das Konzept für die Welt, ja, aber es beruht auf Zärtlichkeit und Liebe und Kraft und auf enorme Bereitschaft, mutige Dinge zu tun, ja. Und ich glaube, wir kriegen das echt ganz gut auf die Kette hier. Und ich habe gelernt von euch, ich habe gelernt von euren Fehlern und ich wünschte mir, dass wir vielleicht auch einfach, ja, dass wir das vielleicht auch nochmal anders zeigen können. Und wir haben vielleicht als einen letzten Aspekt gegen Ende unseres Gespräches, ja, womit man vielleicht nicht rechnet, aber der anthroposophische Impuls, der so entscheidend ist für die Art und Weise, wie wir hier zusammenleben. Du kennst selber diese Statue in Goethe-Arnum, ja, diesen sogenannten Menschheitsrepräsentanten, ja. Und dieser Menschheitsrepräsentant, der gegen das Böse kämpft, ja, ich sag das mal so ganz einfach, Ahriman, Lucifer, gegen diese beiden Widersachermächte, ja, der wirklich gegen das kämpft, was du gerade die Welt am Abgrund genannt hast oder die Welt, die zerbricht oder die Welt, die in Gefahr ist, ja, gegen die inneren und äußeren Dämonen ankämpft. Dieser Menschheitsrepräsentant, diese heroische Gestalt, hat einen einzigen Helfer aus der geistigen Welt, einen einzigen Engel, einen einzigen höheren Geist, der ihm beisteht. Und das ist der Weltenhumor. Das ist der Humor. Und die Art und Weise, wie wir zusammen sind, hat etwas damit zu tun. Und möglicherweise ist die Ironie, der Zynismus, der Skeptizismus, der Welt, die orange ist, die nicht mehr glaubt und so weiter, ja. Vielleicht ist auch die Art und Weise des Humors eine, die uns herausführt, die uns herausführt aus diesem billigen, zerstörerischen zu etwas, was uns rettet vor der ungesunden Hierarchie, vor der ungesunden Autorität, vor dem ungesunden Gurutum, ja. Wo immer wieder Leichtigkeit und Freude und Lachen und große, wirkliche Herzlichkeit mit ins Spiel kommt, dadurch, dass alle sich dieser seltsamen Kraft, die Rudolf Steiner dort zu den Menschheitsrepräsentanten hinzugefügt hat, verbunden fühlen, ja. So, das ist vielleicht eine erstaunliche Wendung gegen Ende des Gesprächs, dass gerade jene Kraft beteiligt sein kann, die wir manchmal für schwierig halten im spirituellen Prozess. Aber ich wollte die sehr, sehr gerne mit dir hier noch anführen.
Ja, ja. Es ist natürlich ein weites Thema, weil die Kraft des Humors und die zerstörerische Kraft des Sarkasmus hier wirklich auch auseinanderzuhalten. Ich meine, das einfachste Bild, das man hier wahrscheinlich nehmen kann, ist einfach das Essen in der Speise zur Speise selber zu machen. Wenn du so viel Salz reingibst, sollte es das Salz in der Speise.
Genau.
Wenn du so viel Salz reingibst, dass die Speise kaputt geht, dann hast du ein Problem.
Genau.
Das ist jetzt ein sehr
anderes Bild gesprochen. Ja, genau. Es ist einfach für den Guru so wichtig, ja, weil die Distanz, die er braucht, um wirklich ernsthaft, wirksam und kraftvoll in der Welt zu sein, ist es immer wieder nötig, dass er an irgendeiner Stelle Distanz hat. Und zwar nicht zu Gott oder zu den Schülern, sondern zu sich selbst. Und ich wüsste keine andere Institution, die das tun könnte. Ja? Damit meine ich nicht, dass man seine Arbeit selbst verhohlepiepelt, ja, sondern das ist eine Art von innerer Freude und von dem, was eben Humor kann, in gesunder Weise auch immer wieder Distanz zu schaffen, so dass man einfach auch alles fallen lassen kann. Durchatmet und wieder zugreift, ja, das ist eben eine Möglichkeit. Ich halte das für notwendig, weil wenn ich die Dramen anschaue, die sich um euch und um andere Menschen entwickelt haben, dann ist dasjenige, was in der Mitte stand, sicherlich nicht zu viel Salz, zu viel von diesem Humor miteinander. Mhm. Oder?
Ich bin ein bisschen zögerlich, den Humor jetzt auch in die Frage des Kur-Verhältnisses jetzt hier noch mit einzubringen. Mhm. Weißt du, es ist eine ganze Dimension für sich, weil gerade auch im Guru-Verhältnis, ja, ist wahrscheinlich so, den Guru in der Ironie aufgehen zu lassen, ist nicht gesund. Eine gesunde Prise an auch Humor sich selbst gegenüber drinnen mitzuhaben, ist lebenswichtig in dem Ganzen. Das Entscheidende für mich ist, und das ist wahrscheinlich das Entscheidende in allen Aspekten, auch die du jetzt bezüglich den Respekt vor dem Guru angesprochen hast, ist der Respekt vor dem Heiligen. Weil ich glaube, dieser Respekt, dass etwas heilig ist, ja, ist jener Aspekt, der in einer säkularen Gesellschaft auch wieder Fuß fassen muss. Es gibt Dinge, die sind heilig. Und Aufgabe einer postsäkularen Spiritualität ist es wirklich, hier zu helfen, eine Kultur zu entwickeln, die aufbauend auf der westlichen Moderne und auf den Werten Europas und auf den Werten der ganzen Welt es erlaubt, dass wir in all den verschiedenen Aspekten das Heilige wieder würdigen in einer Weise, wie es momentan eher fraglich geworden ist. Ist das auch etwas, wo du zustimmen würdest, dass das mit zu einer Aufgabe einer progressiven Spiritualität ganz zentral dazu gehört?
Du rennst bei mir die offensten Türen ein, die man überhaupt einrennen kann, selbstverständlich. Ja, das Heilige, der tiefe heilige Sinn des Lebens selbst, meines Lebens, deines Lebens, ja, selbstverständlich gehört das total dazu. Und nur wenn ich diese Dimension habe, des Heiligen, dann kann ich auch etwas wagen, nämlich meine eigene Unverletzlichkeit, die normalerweise außer Frage steht, mit ins Spiel zu werfen. Ja, natürlich kann der Guru oder kann die Schülerin oder kann der Schüler auf diesem Weg verletzt werden oder in Schwierigkeiten bekommen und so weiter. Das alles macht nur Sinn, wenn wir der Welt zeigen, uns selber zeigen, selber fühlen in unserem eigenen Herzen, dass dieses Leben wirklich heilig ist, wie du gesagt hast, und dass ein Sinn darin verborgen ist, der uns den Verstand wegbläst und unser Herz stehen lässt, wenn wir daran rühren, so, ja. Und das ist unsere Aufgabe. Und deswegen, Thomas, ja, macht für mich das Wort Guru Sinn. Weil in dem Moment, wo ich das Wort Guru benutze, in dem Moment, wo ich es selber mir erlaubt habe, auszusprechen für mich, ist etwas Erstaunliches passiert, nämlich genau das. Es ist ein Eintreten in diese jahrtausendalte Guru-Linie, die von diesem tiefen, heiligen Ernst, der nicht frei von Humor ist, in dieser Linie wurde das plötzlich wirksam. Plötzlich wurde mir und anderen deutlich, dass es um wirklich etwas enorm Bedeutsames geht, um dieses, was du das Heilige nennst. Und darum ist das Wort Guru aus meiner Sicht so wichtig, weil es sofort konfrontiert mit den absoluten Fragen. Und wenn ich gefragt würde, warum bist du Guru, dann kann ich sofort sagen, weil es um etwas sehr, 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 sehr Wichtiges geht. Sehr wichtig. Sehr bedeutsam. Und stellt uns beide, ja, das Gegenüber und mich, bei der Bundeswehr haben wir gesagt, in Achtung. Ja, in unsere ursprünglichste Würde hinein. Yeah. Und das Geschenk dieses Wortes hat einfach damit etwas zu tun. Und darum bin ich allen Frauen und Männern, die in dem Kontext dieses Wortes gearbeitet haben und ihre mystische Kraft hineingegeben haben in dieses erstaunliche Wort dankbar. und möchte es einfach nicht mehr missen in meiner Arbeit. Und es ist sehr wirksam und dann bewirkt wunderbare Dinge.
Ja. Nee, stimme ich dir sehr zu. Der Unterschied ist, den ich hier zwischen uns sehe, einfach benannt, dass ich hier einfach sehr mit Thich Nhat Hanh wirklich denke, dass der nächste Guru der Sangha sein wird und muss. Und auch darüber könnte man lange sprechen. Ich glaube, dass es wichtig ist, jedenfalls ist das mein Zugang, dass was wir hier machen, dass wir es in einem dialogischen Prinzip halten. Das heißt, ich bin nicht mehr der Überzeugung, dass wir alle zu dieser einen Form von Spiritualität finden müssen. Ich bin überzeugt, das glaubst du auch nicht, sondern auch Spiritualität darf mannigfaltig sein. Das heißt, es darf hier durchaus traditionell autoritäre Reformen, auch demokratische Reformen geben. Was entscheidend ist, ist, dass Menschen, denen es wirklich ums Heilige geht und die wirklich bereit sind, ihr Leben auch dafür zu geben, auch miteinander in Dialog sind und miteinander ringen, wie wir in unserer Gesellschaft wieder eine spirituelle Kultur, eine sakrale Dimension eröffnen. Ich glaube, unsere Gesellschaft braucht das. Ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt, wo wir heute in der Kulturentwicklung stehen, dass wir über das rein Säkulare uns hinaus entwickeln müssen, gerade hier in Europa. Mhm. Aber auch hier zu sehen, dass es wird nicht den einen Weg geben. Das heißt aber nicht gleichzeitig, dass alle Wege gut sind. Ja, es gibt auch genügend Wege, die sind einfach nur schlapp. Mhm. Und beides hier aufrechtzuerhalten und darum zu ringen, ist, glaube ich, eine Aufgabe, die uns allen ansteht und auch immer, wo ich auch hoffe, mit dir und mit anderen im Dialog zu bleiben, um gemeinsam durchaus auch kontrovers drüber zu ringen.
Und du siehst ja selber, Thomas, dass es reicht, das Wort Guru zu benutzen, um, ich sage es einfach mal so, ja, ein Aufschrei aus einer Mischung berechtigt und einer Mischung wirklich von Dämonen zu hören, nur wenn jemand das Wort Dämon benutzt. Ja. Das Wort Guru benutzt, dämonische Aufschreie, ja, berechtigte unermesslich unberechtigte, weil spürbar ist, dass es um das geht, was du gesagt hast, um alles über nichts, um wirklich das. Und deswegen liebe ich dieses Wort. Ich habe keine Ahnung, ob Andrew es nochmal in dieser Weise benutzen möchte. Mhm. Und wir können es reformieren, aber es hat eine enorme Wirkung auch auf denjenigen, der es für sich reklamiert, weil plötzlich sein Leben in einem völlig anderen Kontext steht und er sich 24 Stunden, 7 Tage, 365 Tage fragen muss, bin ich das, was ich vorgebe zu sein? Mhm. Und das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Mhm.
Jetzt muss ich mich bei einigen unserer Zuhörer und Zuhörerinnen entschuldigen, weil ich fand unser Gespräch so spannend, dass ich jetzt einfach das Gespräch weitergeführt habe. Und jetzt hier auch einige Fragen, die hier als E-Mail angekommen sind, uns einfach mal nicht ins Gespräch mit eingebaut hat. Wir sind auch am Ende unserer Sendezeit. Ich glaube aber, dass es ein spannender Austausch war und dass er von beiden Seiten mit sehr viel Ernsthaftigkeit verbunden ist. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, weil es darf auch konfrontativ sein, aber ich glaube, solange hier ein großes Herz dabei ist, das wirklich auch um das Gemeinsame ringt, solange das dabei ist, ist eine große Chance da, dass wir auch gemeinsam neue Antworten finden. Und ich hoffe, dass dieses Gespräch auch dazu beiträgt. Und das war zumindest meine Absicht, dich zu diesem Gespräch einzuladen. Und ich bin sehr froh, dass du ja auch zu unserem Gespräch zu Radio Wolf gekommen bist.
Ja, sehr gerne, Thomas, wie immer. Wir haben ja schon ein paar Mal das Vergnügen und ich danke allen, die zugehört haben und ihr Herz geöffnet haben und ihr Bewusstsein weit gemacht haben, dass die Worte und Dinge, die wir besprochen haben, für das, was zwischen uns ist, wirksam ist, so dass wir davon ausgehen können, das Beste, was passieren könnte, wäre, dass etwas, was noch intelligenter ist als du und ich, Thomas, eine Intelligenz, die höher und weiter und tiefer verankert ist, dass die sich die Essenz dieses Gesprächs nimmt und daraus etwas kreiert, was über unsere beiden beschränkten Perspektiven hinausgeht. Und wenn es dazu gedient hat, dann ist es gut und das, was Fehler war, möge gnädig einfach beiseite gelegt werden.
Schön. Ich danke dir und vielen Dank alle, die auch hier mit dabei waren. Einen schönen guten Abend.
Alles Liebe.